Diese ganzen Scheiß-Windräder verschandeln doch unsere schöne Natur.
Die Energiewende ist ein grünes Eliteprojekt. Davon habe ich doch nichts.
Wir machen doch unsere ganze Wirtschaft kaputt. Immer mehr Abgaben, immer mehr Auflagen, immer höhere Kosten.
Diese nationalen Alleingänge bringen doch überhaupt nichts, wenn die anderen Länder da nicht mitmachen.
Also der Wirtschaftsstandort geht vor die Hunde. So. Laura!
Ja, was ist denn nun mit der Wirtschaft? Mal ist sie gut, mal ist sie böse. Mal müssen wir sie beschützen, mal macht sie alles kaputt. Und wer ist das überhaupt? Wirtschaft. »100 Minuten Klima und wir«, der Podcast von Brand 1 und dem Migro Pionierfonds. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts »100 Minuten Klima und wir«. Die Transformation der Wirtschaft wäre sicher der größte Hebel, wenn wir uns dem Klimawandel entgegenstellen wollen. Aber die Wirtschaft ist zu langsam, hält an alten Geschäftsmodellen fest, so heißt es. Warum ist das so? Vielleicht, weil Unternehmen eben auch nur aus Menschen bestehen. Warum sollten die sich anders verhalten als wir alle? Sehen wir einen Vorteil für uns, dann sind wir bereit für Veränderung. Funktioniert das alte Modell, dann machen wir weiter so wie bisher.
Wir sehen an unterschiedlichen Stellen ganz verschiedene Verzögerungsdiskurse am Werk und da sollten wir hinschauen.
Das sagt Klimapsychologin Lea Dohm, Mitinitiatorin der Psychologists for Future.
Was verstehen wir denn genau unter Verzögerungsdiskursen?
Verzögerungsdiskurse stellen praktisch eine sozialwissenschaftliche Analyse dar, mit welchen Argumenten oder mit welchen Argumentationslinien klimaschützende Maßnahmen immer wieder auf die lange Bank geschoben werden oder vor sich hergeschoben werden. Und da gibt es im Grunde vier große Cluster an Verzögerungsdiskursen. Das eine ist die Kapitulation, dass wir denken, es wäre eh zu spät, oder die Verantwortungsdiffusion, dass wir eher andere Player da in der Verantwortung sehen, die zuerst anfangen sollten, oder dass zum Beispiel fossile Energien als Lösung präsentiert werden, obwohl sie es gar nicht sind. Und das sind so die klassischen Verzögerungsdiskurse.
Also konkret, die Chinesen sind ja auch nicht besser als wir. Also warum sollten wir jetzt was tun? Oder zurück zu Kohle und Atom, gerade aktuell im Gespräch. So solche Beispiele.
Ja, ganz genau. Also China und Indien sind so die klassischen Beispiele, aber das gibt es auch untereinander. Also dass wir zum Beispiel sagen, ja, die Politik müsste erst aktiv werden oder die Unternehmen müssten ja anfangen. Warum sollte ich mich als Lea Dohm da engagieren? Oder man findet das sogar in der eigenen Nachbarschaft. Mein Nachbar, der fliegt ja noch viel häufiger als ich in Urlaub. Also der müsste erst mal anfangen, bevor ich hier noch irgendwas verändere. Also im Grunde ist es ein großes Phänomen der Verantwortungsdiffusion im Klimakontext. Das heißt, wir schieben die Verantwortung zu gerne von einem zum anderen und immer hin und her. Und unterm Strich ist es aber so, dass wir alle anfangen müssen und dass gerade die Zivilgesellschaft ja auch eine treibende Rolle in dieser Transformation hat.
Ich kenne das in meinem privaten Umkreis durchaus auch und wahrscheinlich bin ich selber auch nicht frei davon. Wie beurteilen Sie da die Rolle der Wirtschaft? Sind das die gleichen Verhaltensweisen?
Ganz klar, auf jeden Fall. Also in der Wirtschaft sind ja auch letztlich Menschen, die da aktiv sind und die da sprechen. Und da finden wir im Grunde sämtliche Verzögerungsdiskurse genauso abgebildet. Wobei ich bei den Veranstaltungen so aus dem letzten Jahr, bei denen ich mich so aufgehalten habe und auf verschiedene UnternehmensvertreterInnen gestoßen bin, auch festgestellt habe, dass mir die Unternehmen zum Teil fast schon einen Schritt weiter scheinen als die Politik. Also dass da eben die Notwendigkeit zur Transformation durchaus auch anerkannt wird und man sich eher feste Rahmenbedingungen wünscht, um das dann auch vollziehen zu können.
Können Sie das so clustern, welche Art von Wirtschaft das ist, welche Unternehmen da weit voraus sind? Und ich habe im Hintergrund gestern gerade die Meldung, dass BP wieder stärker auf fossile Energien setzen will, weil man damit einfach schnellere Rendite erwirtschaften kann.
Ja, wer weiß, ob das BP nicht eigentlich schon immer ein bisschen so vorhatte und jetzt einfach offener kommuniziert. Aber das ist jetzt eine Fantasie von mir. Vielleicht stimmt die auch nicht. Aber ich erlebe im Grunde branchenübergreifend, dass einzelne Unternehmen da vorangehen und tatsächlich die Initiative ergreifen und das für einzelne Bereiche in ihrem Unternehmen oder in ihrem Betrieb mal durchdeklinieren. Also zum Beispiel hatte ich Kontakt mit einer Vertreterin des Hamburger Hafens, wo auch genau überlegt wird, was bedeutet das hier für den Hafenbetrieb? Was würde es bedeuten, wenn wir einen Bereich des Hafens erstmal durchelektrifizieren? Welche Hürden stellen sich da dar? Und das sind ja genau die Nischen, die wir brauchen, in denen dann überlegt wird, wie müsste dieser Wandel aussehen, was sind die Schwierigkeiten und wo läuft es schon richtig gut. Und so können dann andere praktisch mitgenommen werden und sich vielleicht auch hier und da ein bisschen was abgucken. Aber eben, ja, einen Satz noch dazu. Es ist natürlich auch festzuhalten, dass die Unternehmenslandschaft total heterogen ist, dass die Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, sich zum Teil erheblich unterscheiden und auch die Risiken, denen diese Unternehmen ausgesetzt sind, sich erheblich unterscheiden können. Das heißt, da gilt es oft im Einzelfall ein bisschen genauer hinzugucken, wo sind hier die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten.
Sie sagten gerade sehr richtig, ein fester Rahmen muss her und Anreize offensichtlich, damit das Ganze in die richtige Richtung geht.
Ja, klare politische Rahmenbedingungen, also zum Beispiel, was die Energiekosten angeht, merke ich zum Beispiel die Strompreise, dass das was ist, was viele Unternehmen wirklich beschäftigt, dass sie da Klarheit brauchen und auch Planungssicherheit brauchen, womit können wir da eigentlich in den kommenden Jahren rechnen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht hilfreich, wenn die Politik, die neu gewählte Bundesregierung jetzt beispielsweise da in der Klimapolitik hier und da ein Rollback unternimmt, weil die Unternehmen sich genau schon darauf eingestellt haben, dass sie diese Transformation jetzt gestalten müssen und da eben auf diese festen Rahmenbedingungen angewiesen sind.
Politiker denken gerne in 4-Jahres-Zyklen. Diese Transformation ist allerdings viel, viel langfristiger. Also das, was wir heute beschließen, das muss in 10 Jahren eigentlich auch noch Bestand haben.
Ja, ganz genau. Also diese unterschiedlichen Zeitfenster finden sich im Grunde bei allen großen Playern. Also die Politik denkt eher in Machtlogiken und ist dann auf 4-Jahres-Zyklen ausgerichtet, während die Wissenschaft einen solchen Zyklus gar nicht hat. Da geht es auch weniger um Macht, sondern mehr um stimmt es oder stimmt es nicht. Und das ist dann im Grunde ein unendlicher Prozess, der fortgesetzt wird. Und die Unternehmen sprechen natürlich viel auch die Sprache der Preise und Profite. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist sicherlich auch eine große Herausforderung in diesem Feld. So beschreibt es auch übrigens die Forschung zur Global Governance. Und die Lösung ist in der Regel immer Interdisziplinarität, dass wir mehr miteinander sprechen. Und da braucht es vielleicht hier und da auch einen Sprachvermittler. Da können, glaube ich, die PsychologInnen auch eine ganz wichtige Rolle einnehmen.
Absolut, absolut. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden. Donald Trump würde ja auch gerne alle Windräder wieder abreißen. Diese Forderung kam bei der AfD auch gerade so ein bisschen hoch. Die meisten Windräder in den USA stehen in Texas. Nicht, weil die alle so umweltbewusst sind, sondern weil dort die entsprechenden Farmer das als Gewinn, als Verdienstmöglichkeiten angesehen haben. So wie sie früher auch ein bisschen Öl gebohrt haben, haben sie sich ein Windrad hingestellt und haben Nebeneinkünfte. Dann funktioniert es.
Ich glaube, bei rechtspopulistischen Kommunikationsstrategien gilt es sowieso immer besonders aufzupassen, weil es da ja auch die Strategie gibt, einfach möglichst viele, möglichst absurde Informationen in den Raum zu werfen, mit denen wir uns dann langatmig beschäftigen können. Es macht ja wirtschaftlich auch überhaupt keinen Sinn, jetzt Windräder wieder abzureißen. Das ist eine günstige Energie. Auch die Unternehmen profitieren davon, dass erneuerbare Energien im Vergleich deutlich günstiger sind. Das heißt, da ist möglicherweise der Kipppunkt hin zu den erneuerbaren Energien längst erfolgt. Und das ist einfach absurd, da zurückzubauen. Also da würde ich gar nicht allzu sehr drauf eingehen wollen.
Trotzdem sind solche Falschinformationen, die spielen eine gewichtige Rolle in der ganzen Diskussion.
Die spielen vor allen Dingen eine wichtige Rolle in der öffentlichen Meinungsbildung und da halte ich das für hochrelevant, dass gerade die seriösen Medienhäuser das auch entsprechend einordnen und eben mit einem unmittelbaren Faktencheck versehen, um da deutlich zu machen, dass wir da durchaus auch faktenbasiert Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Und da steht tatsächlich der Journalismus auch vor einer großen Herausforderung, dass gerade in Zeiten, wo diese Informationen so schnell auf uns einprasseln, da so eine entsprechende Einordnung durchaus herausfordernd sein kann. Und gleichzeitig ist sie unbedingt erforderlich. Und noch ein Schritt weiter. Ich denke, dass es in der Bevölkerung auch total wichtig ist, dass wir an Quellenkompetenz arbeiten, dass wir Menschen deutlich machen können, was sind eigentlich seriöse Informationen, wem kann ich da vertrauen, wo stecken vielleicht auch finanzielle oder Machtinteressen dahinter, dass solche Informationsstrategien oder gezieltes Agenda-Setting eben besser durchschaut wird.
Wir bemühen uns. Allerdings kommen so viele falsche Fakten in die Welt, dass man kommt ja gar nicht hinterher mit den ganzen Checks. Und dann hat man so ein Phänomen, dass einem Dinge im Kopf bleiben. Irgendwann kann man sie auch gar nicht mehr zuordnen. Wo habe ich das eigentlich mal gelesen oder gehört? Und dann verfestigen sich solche Informationen dann doch, obwohl man eigentlich von sich selber denkt, dass man ein kluger Mensch ist. Man trägt sowas dann in sich.
Total. Das ist gefährlich und eine große Herausforderung unserer Zeit. Das ist im Grunde auch schon pure Marketingpsychologie, dass wenn Informationen oft genug auf uns einprasseln, dass sie sich dann irgendwie, und sei es unbewusst, in uns verankern können. Ja, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die entsprechenden Plattformen, zum Beispiel die Social-Media-Plattformen und so weiter, da eine Politik fahren, die das im Auge hat.
Ich möchte ein anderes konkretes Beispiel anbringen. Und zwar haben Sie über synthetische Kraftstoffe gesagt, dass die auch Teil einer Fehlinformationskampagne sind. Wie meinen Sie das?
Ich glaube, das betrifft jetzt dieses Phänomen, dass klimaschädliche Energieträger als Lösung dargestellt werden, die sie aber gar nicht sind. Also das sind oftmals Pseudolösungen. Genauso wie wir in der politischen Debatte wahrnehmen, dass E-Fuels, Wasserstoff und so weiter als Lösung präsentiert wird. Und da gilt es ja ein bisschen auseinander zu klamüstern. Für ganz spezielle Bereiche kann das durchaus eine Lösung sein, ne? Gerade in der chemischen Industrie brauchen wir das zum Teil. Und gleichzeitig müssen wir eben deutlich machen, dass uns die Wissenschaft auch sagt, dass in dem großen Stil, wie es zum Beispiel die bayerische Politik gerade anstrebt, gar nicht umsetzbar ist, weil viel zu teuer. Das macht gar keinen Sinn. Also da sind die erneuerbaren Energien günstiger und niedrigschwelliger erreichbar. Warum sollte man da auf Wasserstoff setzen?
Und da kommt auch Kritik von der ganz anderen Seite, nämlich dass auf einmal Klimaschutz versus Naturschutz gestellt wird, was erstmal absurd klingt.
Ja, und gleichzeitig, also ich kenne diese Diskussion und gleichzeitig erscheint es mir als wie so eine kleine Nebenbaustelle oder so eine Debatte, die da am Rand aufgemacht wird, die ich nicht so hilfreich finde. Also es gibt ja zum Beispiel auch dieses Narrativ, dass Windräder die Vögel dann irgendwie zerschreddern und so weiter und wir deswegen eigentlich nicht darauf setzen können, obwohl wir bereits wissen, dass das Artensterben und Hauskatzen zum Beispiel viel größere Probleme machen mit Vogeltod. Also da gilt es auch deutlich zu machen, wie da der Zusammenhang einzuordnen ist.
Sie haben ja gesagt, dass das Bewusstsein für den Klimawandel in Deutschland relativ hoch ist. 90% der Leute verstehen, dass das ein wichtiges Thema ist, aber?
Ja, 90% der Menschen verstehen, dass das ein wichtiges Thema ist, aber nur 10-15% haben die zeitliche Dringlichkeit erkannt. Das heißt, das wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, wir neigen dazu, unser Wissen zu überschätzen. Das heißt, viele, viele Menschen würden zustimmen, dass Klimakrise ein Problem ist. Aber wenn man dann dezidiert nachfragt, was bedeutet das für dich, wie viel Zeit haben wir, was bedeutet das für deine Region, was bedeutet das für deinen Job, dann wissen die Leute eben doch nicht mehr so genau Bescheid. Das heißt, Klimabildung bleibt weiterhin wichtig. Wir müssen darüber aufklären. Und gleichzeitig dürfen wir nicht denken, dass allein dieses Vermitteln von Zahlen, Daten und Fakten dann schon die Lösung sein wird, sondern die Lösung ist immer auf verschiedenen Feldern gleichzeitig zu finden. Und da geht es zum Beispiel auch um emotionale Verarbeitung und um die Integration dieses Wissens ins eigene Fühlen, Denken und Handeln. Das ist übrigens psychologisch herausfordernd, aber total relevant.
Normalerweise wird mit diesen Bedrohungsszenarien gearbeitet. Und da hatte ich immer so das Gefühl, das verfängt gar nicht. Ich habe auch viele Gäste in diesem Podcast, in dieser Staffel schon gehabt, die sagen, das geht an den Leuten vorbei. Sie sagen, so ganz so einfach ist es nicht.
Das war früher im Grunde der große Tenor, dass man aufpassen muss, dass man den Menschen keine Angst macht. Weil wenn man ihnen Angst machen würde mit Bedrohungsszenarien, dann würden sie vielleicht eher erstarren oder sich vom Thema abwenden. Das stimmt einerseits, aber es ist differenzierter zu betrachten. Also die neueren Befunde zeigen, dass Angst durchaus auch zum Handeln motivieren kann. Allerdings vor allen Dingen dann, wenn die potenziell angstauslösenden Szenarien verknüpft werden mit wirksamen und machbaren Handlungsmöglichkeiten. Das heißt, im Grunde brauchen wir in der Klimaberichterstattung immerzu diese Verknüpfung, dass nicht nur das Problem dargestellt wird, sondern dass gleichzeitig gezeigt wird. Und das hier sind die Lösungen, die wir bereits kennen und die wir im Angebot haben und was du als ganz normaler Bürger oder Bürgerin da auch umsetzen kannst oder wo du ein Teil sein kannst. Und dadurch kann dieser Effekt abgemildert werden.
Wie viele Leute erreichen wir durch reine Bedrohung? Wie viele Leute erreichen wir durch Handlungsmöglichkeiten? Gibt es da so eine Aufteilung?
Also da gibt es ein bisschen, die Forschungslage dazu ist meines Wissens ein bisschen indifferent. Also es geht zurück auf diesen Prevention- oder Promotion-Fokus. Da sagt man, dass wenn man mit Gruppen von Menschen spricht, mit vielen Menschen gleichzeitig, man bestenfalls beides drin hat, aber dass wahrscheinlich etwas mehr Menschen sich eher über die Möglichkeiten motivieren lassen. Aber gerade wenn wir mit mehreren, wie es ja für Journalismus relevant ist, mit mehreren Menschen gleichzeitig sprechen, dann haben wir bestenfalls beides drin. Ich zum Beispiel bin eher Prevention-orientiert. Wenn man mir erzählt, wie schlimm das alles werden kann, dann denke ich, oh Mann, jetzt muss ich noch mehr machen. Aber es wäre ein Fehler anzunehmen, dass das für alle so gilt.
Und wir haben eine begrenzte Kapazität, uns Sorgen zu machen.
Genau, es gilt anzuerkennen, dass gar nicht alle Menschen sich die ganze Zeit damit zusätzlich befassen können, weil es einfach viele, viele Menschen gibt, die bereits hoch belastet sind. Das ist ja auch übrigens was, was für Unternehmen relevant ist. Oder auch, wir kennen es auch von anderen Organisationen und Institutionen, die ja oft schon ein sehr hohes Maß an Aufgaben haben, die mit Klima überhaupt nichts zu tun haben. Und wenn das dann praktisch noch obendrauf kommt, beziehungsweise streng genommen mit allen weiteren Themen verknüpft werden muss, dann kann das überfordernd sein. Und dafür braucht es Räume und dafür braucht es auch das Schaffen von Möglichkeiten und von Zuständigkeiten und das Etablieren in den Zusammenhängen, die es bereits gibt. Das heißt, das ist herausfordernd, das wird uns für die ganzen kommenden Jahre und Jahrzehnte beschäftigen, weil es unsere Zukunft sichert, ist es auch alternativlos.
Haben Sie konkrete Tipps für Unternehmen, wie sie sich verändern können, wie sie Mitarbeiter auch mitnehmen können in diesem Prozess?
Ja, es gilt auf jeden Fall von der Führungsebene, dass bei den Mitarbeitenden jedes Nachhaltigkeitsengagement gefördert werden sollte. Wir wissen nämlich auch, dass es zugleich Gesundheitsschutz ist, das zu tun. Das heißt, den Menschen geht es psychisch besser, wenn sie sich damit einbringen können. Es stärkt die Bindung an den Arbeitgeber. In Zeiten von Fachkräftemangel ist auch das sehr relevant. Und dann kann man gucken, was die Mitarbeitenden für Ideen haben und die schrittweise weiterentwickeln. Gleichzeitig ist es total wichtig, dass es auf der Führungsebene Sponsoren gibt, also dass es da zumindest Einzelne gibt, die sich zuständig fühlen, die die Brisanz des Problems erkannt haben und die diese Bestrebungen der Mitarbeitenden auch unterstützen und mittragen. Dann kann das erfolgreich sein und tatsächlich viele, viele kleine und größere Veränderungsschritte initiieren.
Okay, vielen Dank für die Information.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Es scheint mir auf die alte Frage hinauszulaufen, was ist dringend und was wäre wirklich wichtig. Dringend ist immer die nächste Aufgabe, die nächste Deadline, das, was uns im Geschäft hält, auf Spur. Da wir auf Effizienz trainiert sind, sagt die Wahrnehmungsforschung, machen wir das ganz gut. Aber wir stecken so im Alltag fest, dass wir nicht erkennen, was eigentlich wichtig wäre. Wir sehen die kleinen Anzeichen nicht, die Warnungen, die sich ganz leise andeuten und dann immer lauter werden. Und schließlich tun wir ganz überrascht, wir haben es nicht kommen sehen. Auf der anderen Seite gibt es sie ja, die Innovationen, die Firmen, die Neues entwickeln oder Neues ausprobieren. Vielleicht sind sie einfach nicht sichtbar genug. Ein Ort, wo Innovation entsteht, ist der Technopark in Zürich. Hier haben Hochschulen, Forschungsinstitute und junge Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Technik, KI und Data Science und Umwelt- und Energietechnik ihre Büros und Werkhallen. Rund 2800 Mitarbeiter arbeiten hier. Ein Grund, hier mal vorbeizuschauen, denn solche Cluster haben immer einen ganz eigenen Spirit. Man spürt den Aufbruch und, das will ich nicht verschweigen, eine gute Kantine haben die auch. Es gibt Ramen und, Gott sei Dank, habe ich alles aufgegessen, denn sonst hätte ich womöglich Ärger bekommen mit Olivia. Olivia Menzi setzt sich nämlich gegen Food Waste ein. Ich treffe sie ein paar hundert Meter weiter in der Zahnradstraße, dritter Stock. Sie ist etwas aufgeregt, muss sie aber gar nicht sein. Hallo Olivia.
Hallo Frank.
Was macht Zirkunis?
Zirkunis ist ein B2B-Marktplatz, um Lebensmittelüberschüsse sicht- und handelbar zu machen.
Okay, das heißt, ihr nehmt von Händlern und gebt an Händler? Oder?
Bei uns haben grundsätzlich alle, die in diesem Markt tätig sind, die Möglichkeit, Teilnehmer zu werden. Das heißt, Händler, Importeure, Landwirte, Produktionen, Industrien, und die können dann Überschüsse einstellen oder gleichzeitig Überschüsse nachfragen oder beides.
Mach mal konkret, wer stellt Lebensmittel ein? Wer hat zu viel?
Zu viel hat zum Beispiel ein Produktionsbetrieb, der eine Konfitüre nicht mehr produzieren kann und diesen Rohstoff noch über hat. Oder ein Industriebetrieb, der ein Produkt hat, was eine kurze Haltbarkeit hat, was nicht mehr in der normalen Charge verarbeitet werden kann.
Und wer sind dann die Abnehmer?
Die Abnehmer sind auf der anderen Seite zum Beispiel ein Kantonsspital, was für die Mitarbeiterküche kocht, ein Restaurant oder auch Gefängnisse oder auch wieder Produktion und Verarbeitungsbetriebe.
Bei Gefängnissen, da denkt man so, okay, die wollen sparen und dann kriegen die minderwertige Lebensmittel, aber so ganz ist es nicht,
oder? Nee, also die müssen sparen oder die haben einen hohen Kostendruck, aber gleichzeitig sind die Produkte, die bei uns eingestellt sind, sind sehr oft 1A-Ware, eben vielleicht nicht mehr 6, 9 Monate haltbar, vielleicht kurz vor Datum, vielleicht ist das Brot zu kurz oder zu lang geworden und solche Sachen.
Okay. Kannst du was zu den Prozenten sagen? Wie viel Abnehmer, wie viel Anbieter oder sind das identische Gruppen? Oder?
Ja, ich würde sagen, wir haben aktuell etwa wahrscheinlich 60% Anbieter, also solche, die die Waren einstellen. Etwa auf der Gegenseite 40%, die Waren abnehmen, und ich vermute so etwa zwischen 10% und 20%, die grundsätzlich beides machen und können.
Wenn man das mal so weiterdenkt, dann ist das ja eine Riesenaufgabe und du hast bestimmt ein riesengroßes Lager und einen ganzen Fuhrpark an LKWs da unten. Nein, hast du nicht. Wie funktioniert das dann?
Wir sehen uns als Vermittlerplattform. Also das heißt, die Waren gehören noch den Betrieben, die es einstellen. Das heißt, wir machen das sichtbar. Ein Betrieb, der interessiert ist, kann das anfragen. Und die ganze Logistik, die ganzen Details zur Preisverhandlungen und so weiter, machen die zwei dann untereinander aus. Das aus, ich sage jetzt mal, zwei Hauptgründen. Einerseits könnte unser Lager nicht so schnell wachsen, wie es Ware hat. Und aus Kostengründen. Es geht auch darum, dass die Firmen halt wirklich ihre Prozesse umdenken müssen. Also, dass wir wirklich in ein anderes Handeln kommen. Und schlussendlich auch, weil wir auch nicht an dem Verkauf verdienen.
Dann frage ich gleich mal vorweg, woran verdient ihr?
Unser Modell ist ein Teilnehmermodell, das heißt, die Betriebe, Firmen bezahlen nach Umsatz pro Standort und zahlen so eine jährliche Teilnehmergebühr.
Nochmal zurück, also Lager, ja, kann ich mir vorstellen, unglaublich teuer, vor allen Dingen, wenn es gekühlte Ware ist, frisst es ja Geld. So, ich habe etwas zu viel, ich schalte praktisch ein Inserat, so wie so eine Kleinanzeige, da wird aber dann nicht geboten, sondern ich sage, das kostet so und so viel und so viel Menge habe ich und die müsst ihr auch garantiert abnehmen.
Nein, also du stellst ein Inserat ein, wir sprechen von einem Richtpreis, um wirklich die Leute zu animieren, über diesen Preis auch zu verhandeln, das Gespräch zu suchen, vielleicht einmal mehr anzufragen und zu sagen, ja, ich hätte hier einen Verwendungszweck, aber der Preis dafür ist zu hoch. Und du hast bei jedem Produkt die Möglichkeit oder Inserat die Möglichkeit, auch eine Mindestabnahmemenge zu publizieren, damit du auch, also ja, kleine Betriebe, mittelgroße Betriebe ansprechen kannst.
Gut, weil es bringt ja nichts, wenn ich da reingehe und sage, ich möchte 3 Tafeln Schokolade, weil die will ich jetzt verschenken, sondern wir reden hier über wie viel? Über Tonnen, oder?
Genau, wir sprechen einerseits, gibt es Produkte, die in Tonnen, 10 Tonnen, 12 Tonnen, 5 Tonnen, 1 Tonne angeboten werden. Wir haben aber auch Produkte, wo es vielleicht einen Überbestand von noch 80 Kilo hat. Das ist sehr divers und auch bei den Mindestabnahmemengen ist es sehr unterschiedlich.
Wie kommt die Ware von A nach B, vom Anbieter zum Abnehmer? Organisierst du das?
Nein, das organisiere ich nicht. Wir haben die Erfahrung gemacht im Prototypen, der vor 2-3 Jahren lief, dass die Logistik zwar kostenintensiv ist, aber nicht ein großes Problem darstellt, wenn wir von Produktion zu Produktion oder Großgastronomie sprechen. Wir haben jetzt ein Projekt mit Hotellerie Suisse am Laufen, wo es darum geht, Hotelbetriebe anzusprechen. Da wird das Thema Logistik, nehme ich an, ein bisschen ein größeres, was wir jetzt einfach Schritt für Schritt angehen werden. Wir haben auch gewisse Partner schon drin, die Logistikdienstleistungen anbieten. Das ist sicher ein Punkt, wo wir schauen müssen, wie wir
warum,
das...
Warum ist Hotelgewerbe da aufwendiger?
Weil sie kleinere Mengen brauchen, wie ein Produktionsbetrieb, der vielleicht paar tausend Stück Konfitüre herstellt.
Das Ziel des Ganzen ist ja, Lebensmittel zu retten, damit sie nicht weggeworfen werden. Wie viel hast du denn schon gerettet?
Wie viel wir genau gerettet haben, kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass wir eigentlich seit Beginn, also im April, als wir gestartet sind, immer so zwischen 100 und 150 Tonnen Waren im Angebot haben, die natürlich regelmäßig wechselt, weil Ware auch irgendwann entweder verkauft ist oder verschwinden muss, weil sie noch nicht gerettet werden konnte und abgelaufen ist.
Das ist schon gehörig. Menge, finde ich. Gibt es das nur in Zürich, das Angebot?
Nein, wir sind grundsätzlich schweizweit. Wir sind Stand heute in 13 Kantonen und im Liechtenstein vertreten. Und es ist geplant, auf Ende 2025 das Ganze auch in die Westschweiz, also auf Französisch zu übersetzen und da zugänglich zu machen. Das heißt, grundsätzlicher Stand heute Deutschschweiz plus die, die sich der deutschen Sprache mächtig sind.
Wir sprechen ja auch Deutsch in Hamburg. Würdest du da auch hinkommen wollen?
Nein, das dürfen die deutschen Kollegen machen. Nein, der Vor- und Nachteil der Schweiz ist ja, dass wir sehr abgeriegelte Grenzen haben, was Import und Export anbelangt. Das heißt,
das dürften die Deutschen machen, ist ein schönes Stichwort, weil darauf wollte ich hinaus. Es gibt ja ähnliche Modelle oder gab es in Deutschland, die leider nicht sehr erfolgreich waren. Hast du dir das angeguckt und gibt es da Fehler, wo du weißt, okay, die kann ich vermeiden?
Ja, es gibt ein Unternehmen in Deutschland, also in Berlin. Die haben schlussendlich auf Logistik und Direktvertrieb und Lager gesetzt und sich an der Provision bedient. Das sind all diese Punkte, die wir seit Beginn explizit nicht machen wollen oder uns auch, ich sage immer wieder, verteidigen, wieso wir es nicht machen wollen. Und jetzt ist es ein großer Versuch, ob wir erfolgreicher sein können wie die Kollegen.
Wie bist du selbst dazu gekommen? Wie bist du zu der Idee gekommen?
Ja, das ist ein bisschen ein langer Weg. Wir haben vor x Jahren, haben Karin und ich mit Foodsharing angefangen und haben diese Mengen gesehen, die teilweise in Restaurants weggeworfen werden. Bin da relativ schnell in so Großabholungen reingekommen mit überschüssigen Smoothies, die mich immer wieder so zum Nachfragen angeregt haben, wieso passiert das, was passiert sonst mit diesen Mengen. Und dann hatten wir die Chance, ich kann das Jahr leider nicht sagen, etwa vor 6 Jahren ein Projekt umzusetzen, wo es darum ging, die überschüssige Banane, ein zweites Leben für die überschüssige Banane zu machen, wo wir eigentlich wie den Pilot Prototyp geschaffen haben. Also wir haben dann uns für die Banane entschieden und gesagt, wir suchen bestehende freie Ressourcen in der Lebensmittelindustrie und versuchen daraus haltbare Produkte zu machen. Haben da Sporen abverdient, Erfahrung gesammelt. Es gibt diese Ressourcen, es gibt Menschen, die offen sind. Es kam dann Corona, dann haben wir noch ein karitatives Pilotprojekt gemacht mit Lebensmittelüberschüssen, die per Post armutsbetroffenen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und dann war eigentlich wie die Entscheidung, entweder machen wir jetzt weiter Projekte, die man eigentlich nicht finanzieren kann, weil sie zu teuer in der Grundausstattung sind. Oder wir versuchen wirklich eine systemische Basis zu schaffen, um solchen Projekten eine Startrampe zu bieten.
Ich gehe davon aus, dass du da noch nicht profitabel bist. So schnell geht das nicht, aber hast du so Datum im Kopf, wann das funktionieren soll, muss?
Muss. Wir sind gefördert für 3 Jahre. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, in jetzt 2 Jahren kostendeckend zu arbeiten.
Alles klar. Ich drücke dir alle Daumen.
Danke.
Olivia will nicht nur ein Geschäftsmodell erfolgreich machen, eigentlich erschafft sie sich einen ganz neuen Markt. Das hat auch mit Wertschätzung zu tun für die Arbeit, die in der Regel außerhalb unserer Städte passiert, zum Beispiel in Mönch-Altdorf. Dahin fahre ich nämlich gerade mit Bahn und Bus und einer aufgekratzten Schulklasse samt Lehrer, der die Kids ständig ermahnt, leise zu sein. Dabei sind sie eigentlich ganz artig. Ich bin weit Schlimmeres aus der Hamburger U-Bahn gewohnt. An der Bushaltestelle wartet Petrissa auf mich, noch etwas müde vom Jetlag. Sie ist vor ein paar Tagen gerade aus Australien wiedergekommen. Mit dem Auto geht es noch ein paar hundert Meter weiter zu ihrem Hof, besser gesagt dem Hoflabor. Denn Petrissa arbeitet mit ihrem Partner Matthias an Ansätzen für eine bessere Landwirtschaft. Hallo Petrissa.
Hallo Frank.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf auf eurem Hof. Du bist eigentlich Physikerin gelernt. Wie bist du zur Landwirtschaft gekommen?
Also eigentlich bin ich zuerst zur Nachhaltigkeit gekommen. Ich habe meine Doktorarbeit beendet, so rund um die Zeit, wo die erste Klimakonferenz war in Kopenhagen, und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich das Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, und ich will dazu beitragen. Und so habe ich angefangen, vor allem dann mit Energie, und bin letztendlich, ja, habe weiterhin in der Forschung gearbeitet und bin irgendwann müde geworden, nur Reports zu schreiben und Grundlagenwissen zu erarbeiten, und wollte mal wissen, wie die Welt funktioniert und wie da draußen Unternehmen sich diesen Herausforderungen stellen. Und dann bin ich in die Unternehmensberatung gegangen, zu McKinsey, habe das 5 Jahre lang gemacht, und war eine sehr spannende Zeit, habe dort viel gelernt. Und dann wollte ich zurück, wirklich mich auf die Nachhaltigkeit fokussieren. War dann an der ETH, habe dort ein Team aufgebaut zur Beratung zur Nachhaltigkeit, und habe trotzdem immer nach dem einen Thema gesucht, wo ich mich wirklich für den Rest meines Lebens mit beschäftigen kann.
Und du bist dann gelandet hier im Hoflabor. Was ist das Besondere? Was macht ihr hier?
Genau, also ich bin auf den Hof hier gekommen 2021 und habe gesehen, dass hier was ganz Spannendes passiert, dass hier wirklich eine neue Art von Landwirtschaft entwickelt wird. Und dann ist eigentlich der Gedanke, das wirklich als Hoflabor zu gründen, entstanden. Und das haben wir dann 2022 gemacht, Matthias und ich. Er als Landwirt und ich quasi als Projektleiterin für alles andere.
Was ist so spannend hier? Was ist so anders?
Also wir erlauben uns eigentlich wirklich, Landwirtschaft ganz neu zu denken und ganz viel über Bord zu werfen und wirklich nochmal grundsätzlich drüber nachzudenken, was es eigentlich braucht, um den Boden aufbauen zu können und mit der Natur produzieren zu können.
Da geht es um Fruchtfolgen, nehme ich mal an.
Also es hat ein paar wichtige Elemente. Für uns das Allerwichtigste ist erstmal, dass man aufhört, mit schweren Maschinen über den Boden zu fahren. Das machen wir mit Controlled Traffic Farming. Also wir fahren weiterhin mit dem Traktor aufs Feld, aber wir fahren immer auf den gleichen Spuren jedes Jahr, sodass eigentlich das, was zwischen den Reifen des Traktors liegt, nie befahren wird.
Und wenn wir schon bei den Maschinen sind, ihr konstruiert auch selber.
Ja, das nächste Thema ist, wir wollen eigentlich so viel wie möglich Biomasse auf dem Feld zulassen. Wir wollen auch nicht die Felder freiräumen, wie man es normalerweise macht. Wir wollen auch so viel Unkraut zulassen, wie es eigentlich geht, damit die Kulturen trotzdem noch wachsen. Und die Maschinen heute sind darauf eigentlich nicht ausgelegt.
Die verstopfen, ne? Hast du mir mal erzählt. Ne? Das
die
wusste ich auch nicht.
Genau. Ja. Oder es gibt ganze Techniken, die man umsetzen möchte, wie zum Beispiel Mulch auf die Felder zu bringen, also irgendwie dicke Stroh oder Heumatten zu verteilen, wo es eigentlich noch praktisch keine technischen Lösungen gibt, wo die Maschinen gerade erst eigentlich entwickelt werden.
Was ich so interessant finde, ist, also dass ich als Laie und so als Nostalgiker immer denke, so Biolandbau, das hat mit Maschinen gar nichts zu tun, aber es ist natürlich Blödsinn. Ihr müsst ja genauso effizient arbeiten wie jeder andere auch am Ende.
Ja, und also ich meine, Biolandbau gibt es ja schon lange und die arbeiten mit eigentlich genau gleich großen Traktoren wie die konventionellen auch. Wir versuchen schon, kleiner, leichter zu werden und damit auch mehr bodenschonendes Arbeiten zu erreichen. Ja.
An wen verkauft ihr die Sachen?
Wir verkaufen, also Slow Grow, mit dem wir eng zusammenarbeiten, der produzierende Betrieb, wir verkaufen vor allem an Restaurants und eigentlich so Szene-Gastronomie in Zürich, wo die Köche wirklich mit unseren Produkten arbeiten wollen, wo sie auch eigentlich den Qualitätsunterschied sehen. Und dann haben wir angefangen, auch an Privatkunden zu verkaufen. Aber es ist immer noch eher das kleinere Standbein.
Aber es geht eigentlich nur über Direktvertrieb. Es geht nicht über Zwischenhändler oder so. Sowas ist nicht möglich.
Ja, also aus verschiedenen Gründen würde ich sagen, Direktvermarktung ist eigentlich für uns die einzige Möglichkeit. A, weil wir so eigentlich die ganze Ernte verkaufen können, weil wir auch dann verkaufen können, wenn es auf dem Feld wirklich wächst. Also wir müssen nicht auf Termin produzieren. Und weil wir auch so Preise erzielen können, die eigentlich der Qualität angemessen sind.
Nun habe ich in diesem Podcast auch schon viel über Lebensmittelverschwendung gehört. Du hast mir eben da so ein Gitter mit Ranken für Gurken. Die werden nicht alle gleich aussehen. Die werden mal mehr, mal weniger krumm, mal groß, mal klein.
Genau, also wir verkaufen das meiste unserer Ernte und wir können da natürlich auch ein bisschen damit spielen. Also gerade die Gastronomie mag zum Beispiel oft größere Kaliber, die jetzt zum Beispiel für den Supermarkt zu groß wären. Und dann können wir die kleineren an die Abos geben. Das geht für uns eigentlich recht gut auf, ja.
Hast du so ein Gefühl dafür, ob die Nachfrage nach solchen Produkten steigt? Oder sind das immer noch so spezielle Leute, die ihr da suchen müsst?
Also normalerweise finden uns die Köche über ihr Netzwerk. Ich denke, die Nachfrage ist immer mitgewachsen mit dem Angebot oder die Nachfrage ist eigentlich stetig gewachsen, ja.
Was sind die Probleme, die ihr habt? Habt ihr welche?
Probleme in welcher Hinsicht?
Zum Beispiel Wetter und Witterung.
Aha, Wetter und Witterung, ja. Also jeder in der Landwirtschaft hat Probleme mit dem Wetter immer. Aber ja, sicher waren die letzten paar Jahre eigentlich alles sozusagen Ausnahmejahre. Es war zum Teil sehr lange heiß, sehr lange trocken, dann sehr lange nass. Und gerade letztes Jahr hat uns die Nässe auch so sehr zu schaffen gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Wie geht man damit um? Eigentlich hat man ja keine Chance. Man ist dem ausgeliefert, oder?
Ja, zum Teil kann man durch bessere Böden und besseres Management auch das Extremwetter besser auffangen. Also das sehen wir schon auch, dass unsere Böden mehr Wasser aufnehmen können, dass wir weniger so Seen haben wie andere, die halt sehr verdichtete Böden haben. Aber es hat natürlich auch Grenzen.
Habt ihr so Beispiele direkt in eurem Umfeld hier, wo ihr seht, okay, da läuft das so, bei uns läuft das besser?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also man sieht oft im Vergleich unserer Felder zu anderen Feldern. Also man sieht einfach, wo verdichteter Boden ist und wo das Wasser stehen bleibt.
Wie kann man euer Modell skalieren? Kann man das?
Ja, ich meine, prinzipiell denke ich, dass es am Ende auch nicht wahnsinnig viel aufwendiger und teurer ist als ein anderer Anbau. Ich denke, was vielleicht eine Herausforderung ist, ist, dass wir ja, um viel Biodiversität erreichen zu können, dass wir Gemüse und Getreide mischen auf den Feldern. Und heute sind oft Gemüse und Getreide getrennt im Anbau. Also unterschiedliche Betriebszweige eigentlich. Aber das sind alles aus meiner Sicht Sachen, die lösbar sind. Unser System ist ja gerade erst am Anfang. Also eine neue Landwirtschaft zu entwickeln dauert ein paar Jahrzehnte. Und es gibt noch wahnsinnig viel zu tun, um das effizienter, günstiger zu machen, wenn man das will.
Und es ist auch ein Problem, hier an Höfe heranzukommen, habe ich gehört.
Wir waren ja bei der Skalierung, oder? Und bei der Skalierung ist natürlich klar, wir wenden uns an existierende landwirtschaftliche Betriebe und wir wenden uns sicher auch an Leute, die gerade neue Höfe übernehmen oder weil die dann ein neues Konzept entwickeln können. Und ja, Höfe werden vor allem noch in der Familie weitergegeben. Also wir sind ja auch Quereinsteiger und Matthias hat den Hof hier pachten können, aber auch, weil er persönlich hier stark verankert war und die Familie kennt, die den Hof verpachtet hat. Und ansonsten ist das sehr schwierig, also eben mindestens hier in der Schweiz an den Hof zu kommen.
Okay, danke dir für die Information. Während ich mich noch etwas umschaue und dann langsam zur Bushaltestelle zurücklaufe, denke ich mir, das Hoflabor ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie man Dinge ausprobieren kann, Fehler macht, daraus lernt und zwar nicht auf kleiner Fläche, sondern gleich ganz groß, im Feldversuch sozusagen. Kleines Wortspiel, Entschuldigung. Und es ist beruhigend zu sehen, dass solche innovativen Ansätze auch nicht mehr Geld kosten müssen, überhaupt Geld. Kann das noch das einzige Kriterium sein? Heißt Wachstum nur Profitmaximierung? Ist Wohlstand nur eine gut gefüllte Geldbörse? Oder müssen wir das nicht neu definieren? Bauern zum Beispiel schaffen ja nicht nur Produkte wie Kartoffeln. Sie arbeiten mit dem Boden, sie können Natur erhalten, Biodiversität fördern und ökologisch arbeiten. Und sie sichern unsere Ernährung und sind damit gesellschaftlich unverzichtbar. Das vergessen wir Stadtbewohner ganz gerne mal. Vielleicht wird es Zeit, auch solche Dinge anzuerkennen. Und zwar nicht nur bei Bauern, sondern ganz allgemein. Wir wagen also eine Neudefinition von Wachstum. Und zwar in der nächsten Folge von 100 Minuten Klima und Wir. Ich hoffe, ihr definiert mit. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann, in Zusammenarbeit mit dem Mikropionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikropionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen.